Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Big Apple Strudel. Heute geht es vor allem um Mut. Ich habe zwei interessante Stories für euch, die das sehr schön zeigen, was es bedeutet, mutig zu sein. Und dann haben wir uns Häuser angeguckt. Da erzähle ich euch mehr, wie das war. Das war sehr interessant. Und ich war im Spa auf Governors Island. Das war auch schöner, als ich dachte. Viel Spaß beim Zuhören. Willkommen zu einer neuen Folge. Es ist jetzt richtig kalt geworden hier. Auf einmal sind wir um die 0 Grad und dann geht's wieder los mit dieser extremen New Yorker Kälte. Das ist ja die, wenn du schon mal hier warst, ne? Ich habe das schon 100.000 Mal gesagt, aber ich finde es immer wieder faszinierend irgendwie. Ich weiß gar nicht warum. Wenn du dann so irgendwo stehst in Manhattan, vor allem in Manhattan, weil da ist ja so windig, weil diese Windkanäle sich bilden durch diese Avenues und diese Schluchten und du holst dein Handy raus und willst was filmen und nach 30 Sekunden spätestens steckst du deine Hand wieder in die Tasche, weil deine Hand wehtut. Also ja, wirklich, also diese Kälte hier, das ist schon arktisch, würde ich sagen. Schauen wir mal, wie der Winter dieses Jahr wird. Wir haben eine Potpourri-Folge, weil ich habe mal wieder ein bisschen was erlebt, was ich mit euch teilen will. Ja, es war einiges los. Also, fangen wir mal an mit, ich war in einem Comedy-Club. Und zwar im Broadway-Comedy-Club. Den kann ich wirklich empfehlen. Ich meine, sind wir ehrlich, kein Comedy-Club ist jetzt irgendwie so, dass man da in so einer fancy-schmancy-Bude hockt. Das ist alles immer so ein bisschen Keller-Feeling, ne? Also ich muss sagen, es hat mich so ein bisschen an meine Zeit in München erinnert, als ich so in den Anfängen war meiner Karriere. Also am Anfang so habe ich ja vorwiegend Tanzjobs gemacht und das waren halt oft auch so Jobs, wo man halt nicht so viel Geld bekommen hat. Man hat ja noch kein Netzwerk gehabt und dann tingelt man da so durch kleinere Theater und die sind halt dann oft irgendwo im Keller oder im Hinterhaus und es ist immer alles so ein bisschen sporadisch und es hat mich so daran erinnert irgendwie, ich weiß auch nicht. Oder die Proberäume waren immer oft so irgendwie, ja, dunkel in irgendeiner hintersten Ecke und es hat mich so ein bisschen daran erinnert. Und ich glaube, es ist so dieses Feeling, so ein Comedy-Club in New York ist auch so, ja, du musst halt unten anfangen. You have to do the dirty work. Ja, du musst so anfangen, unten dich hocharbeiten, immer besser werden, bis du halt, ne, vielleicht irgendwann dein Netflix-Special hast. Also, das ist so wahrscheinlich der Traum von allen. Oder dass du eine Tournee hast oder sowas. Und, also ich habe höchsten Respekt vor Comedians. Also ich bin ja eher als Schauspielerin so im Comedy-Bereich unterwegs gewesen immer. Also ich habe halt viel Comedy-Acting, Physical-Comedy und sowas gemacht, ne? Aber Comedian, das ist schon nochmal eine andere Nummer. Weil man ja eigentlich so Punchlines brauchst, du brauchst Gags und du musst so lange rumprobieren, bis du es so getimed hast und so gut erzählst, dass die Leute lachen. Und das war jetzt eine Audition Night. Also das ist natürlich auch ein bisschen was anderes, als wenn man zu so einem normalen Abend geht. Eine Audition Night bedeutet, Comedians kriegen 5 Minuten, können sich zeigen und die Leute vom Comedy Club entscheiden dann, ob du einen regular Spot bekommst. Also ob du einen regelmäßigen Spot bekommst, dass du also, weiß ich nicht, jeden Samstagabend um 8 irgendwie kannst du da auf die Bühne und kannst dein Programm machen. Also das ist ja so, was alle, glaube ich, wollen eben, dass sie halt regelmäßige Gigs haben. Also es war Audition Night, das heißt, es war ein schnelles Programm. Es waren viele Leute in kurzer Zeit hintereinander. Jeder hat so sich gepitcht. Und es war mal interessant, muss ich sagen. Also habe ich vorher noch nicht erlebt. Ich fand es richtig spannend. Es war also so, dass wie soll ich jetzt sagen? Also es war von grottenschlecht bis richtig gut, war alles dabei. Es war so eine große Bandbreite und das, muss ich sagen, hat mich schockiert. Weil ich hatte halt gedacht, hey, wenn du in New York wohnst oder bist und in so einem Comedy-Club Audition machst, dann hast du dich ja vorbereitet. Also dann bist du ja irgendwie schon mal, ne, also auf einem gewissen Level. Also sagen wir es mal so, wenn ich eine Audition machen würde bei sowas, ich würde, also mein Programm würde sitzen, es würde das Beste sein, das ich jemals von mir gegeben habe, ne? Weil ich will ja diesen Spot haben. Und was manche Leute da abgeliefert haben, fand ich wirklich desaströs. Also es war, dachte ich mir so, das ist jetzt nicht dein Ernst. Du verschwendest hier gerade wirklich meine Zeit. Und die Zeit hier von 50 Leuten. Also das fand ich schon, muss ich sagen, fast ein bisschen unverschämt. Aber gut, da kommen wir noch hin. Also, und wie ich war dort, weil eine Freundin von mir, ihr Dogwalker, also ihr, der Typ kommt halt irgendwie zweimal am Tag und geht mit ihrem Hund spazieren. Der ist Comedian und der hat eben die Audition gemacht. Und es war also alles vertreten von 20-Jährigen bis 50-Jährigen, Männlein, Weiblein, war alles dabei. Auch verschiedene Kulturen, also so Backgrounds. Es waren, komme ich noch drauf. Es war kunterbunt gemischt, das fand ich super. Also, es ging los mit einer, die war so toll. Es war eine Mexikanerin, sah aber null wie eine Mexikanerin aus. Und das hat sie auch für sich genutzt in ihrem Set. Weil sie hatte irgendwie rötliche, lange Haare. Und sie hat eben gesagt, ich sehe nicht aus wie eine Mexikanerin. Und sie hat auch noch diesen tollen spanischen Akzent gehabt. Und sie war top. Sie hat alle Klischees, die man über Mexikaner denkt, bedient und für sich ausgenutzt. Und das fand ich total schlau. Weil dadurch fühlst du dich eigentlich selbst erstmal ertappt, weil du denkst so, ja klar, das denken halt alle, ne, so. Und sie hat es halt für sich ihr eigen gemacht. Also sie war mega gut und ich bin mir sicher, dass sie einen Spot bekommen hat. Dann gab es zum Beispiel jemanden, es war ein Asiate, junger Typ, er war auch mega gut. Also er hat auch alle Klischees für sich benutzt und hatte wirklich so ein gutes Set. Und was ich auch oft liebe bei Comedians, und so machen sie auch die Großen wirklich, du hast ja irgendwo eine Storyline, ja, du baust ja aufeinander auf und kannst dann auch immer wieder, sag ich mal, später auf den Joke vom Anfang wieder zurückkommen. Also das ist ja die große Kunst dann. Und er war wirklich mega gut. Also er ist total toll. Dann war einer dabei, der war so um die Anfang, Mitte 50, hat bei Facebook gearbeitet und hat gekündigt, um Comedian zu werden und hat also über auch Datenschutz gesprochen. Und gerade als Deutsche, ja, wo wir mit unserem Datenschutz in Deutschland so voll krass sind und hier in Amerika halt null, ja, also es ist krass, deine Daten hier sind wirklich so lesbar für jeden, so ungefähr. Und du sollst auch immer alles ständig angeben, deine E-Mail, deine Telefonnummer, alles. Also hier ist es halt genau das Gegenteil. Und er hat das aber, dieses Datenthema, so gut nochmal aufgegriffen. Und also es war herrlich. Und er hat auch so lustig gesagt, wir sind alle irgendwie, wir wollen unsere Daten nicht hergeben und hin und her. Und was haben wir denn alle? Wir haben alle eine Apple Watch hier oder eine Samsung Watch oder Garmin Watch. Also wir teilen unsere Gesundheitsdaten. Ja, wir laufen mit einem Handy rum, das es uns überall orten kann. Wahrscheinlich hören sie eh zu, weil wir kriegen Werbung, die genau so getimed ist, dass man sich denkt, darüber habe ich gestern gesprochen und heute kriege ich eine Werbung. Also er hat es so absurd dargestellt, es war herrlich. Und der Dogwalker von meiner Freundin war auch richtig gut, muss ich sagen. Den fand ich auch super. Dann waren halt so ein paar dabei, die waren so lala, da waren dann so mal ein, zwei, drei Momente, wo man gelacht hat, aber sonst war es halt eher so, Dann gab es ein junger Typ, der war so aufgeregt, der hat gezittert so ein bisschen und hat immer wieder dieselben Wörter gesagt und hat sich so an seinem Skript entlang gehangelt und du hast genau gemerkt, er tut das jetzt alles auswendig runtererzählen. Und dann dachte ich mir so, solche Leute, vor denen habe ich ja wieder dann so Respekt, weil die trauen sich da was und sind so mutig, wo ich mir denke, Wahnsinn, Ja, das muss man erstmal schaffen. Und klar, irgendwo muss halt jeder mal anfangen, ne? Eben, dann waren so ein paar durchwachsen. Also ich würde sagen, 5 waren extrem gut, der Rest war so lala. Und dann gab es so 5, 6. Leute, ich habe gedacht, ihr wollt mich jetzt verarschen. Das fand ich wirklich unverschämt. Also da war eine zum Beispiel, ich weiß nicht, ob die high war oder voller Drogen oder ey, wir haben irgendwann gesagt, die hat doch Koks genommen gerade eben, sag mal. Die hat einen Schmarren von sich gegeben, hat nur rumgelallt, das hat alles überhaupt gar keinen Sinn gemacht. Es war einfach nur wirres Zeug. Jeder wurde immer mehr so uncomfortable. Also man saß so da und hat sich gedacht, okay, jetzt wird es ein bisschen absurd. Es war auch so, dass der Typ, der das Ganze organisiert hat, auch schon irgendwie so geguckt hat und kurz davor war, also ihr Set abzubrechen. Wir haben dann später rausgefunden von dem Freund von meiner Freundin, dass sie halt so aufgeregt war, dass sie sich ein Bier nach dem anderen hintergekippt hat und eben total betrunken war. Okay. Kann halt mal passieren, na, aber da dachte ich mir so, du blamierst dich gerade so schlimm. Es ist so, so schlimm. Ja. Und dann war eine Dame, eine jüngere Frau, um die Mitte 20, die hat auch irgendwie, es hat alles gar keinen Sinn gemacht, was sie erzählt hat. Und sie hat immer wieder nur eine Story immer wieder wiederholt und immer wieder neu erzählt. Und ich dachte mir so, es funktioniert nicht, du musst was anderes erzählen. Und das war dann auch so, da können solche 5 Minuten echt richtig lange sein. Da sitzt du da und denkst so, okay, wann ist es jetzt vorbei? Dann war ein Typ, das war so wie so ein He-Man-Typ, so total aufgepumpt. Und der war zum Beispiel so total drüber. Ich glaube, der war auch so ein bisschen aus dem Midwest. Also, weißt du, so aus der Mitte Amerikas so. Also so irgendwie, ne? Und sein Humor hat, glaube ich, so in der Stadt in New York nicht funktioniert. Und er hat aber halt leider sein Set so krass durchgezogen und hatte keine Chance, irgendwie zu justieren. Oh, es war auch echt, es war ein bisschen grausam. Es war wirklich schlimm. Und ich saß dann so, und es tat mir ja auch so leid für die. Weil ich weiß ja, wie es ist, wenn man irgendwo performt und man merkt, es funktioniert nicht. Ja? Das ist ja bei einem Theaterstück oder bei einer Tanzshow oder bei irgendwas genauso. Oder auch wenn du zum Beispiel irgendwo, wenn ich früher mal Gesangsauftritte hatte und ich habe gemerkt, scheiße, ich bin off, ich höre das Playback nicht richtig, ich singe schief oder sonstiges. Und du kommst ja nicht raus, du musst es ja irgendwie durchziehen. Das ist Horror. Ja? Also dir geht ja alles innerlich auf Grundeis. Es ist ja das Schlimmste überhaupt. Das heißt, ich habe so für die ja auch mitgelitten irgendwo. Also es war teilweise wirklich, dachte ich mir, Und was auch krass war, ist, also die sind ja trotzdem eben so mutig, dass sie es dann durchziehen. Ich meine, klar, du kannst ja nicht einfach jetzt von der Bühne runtergehen, aber du weißt ja praktisch nach 1, 2 Minuten, das wird nichts. Und du musst ja trotzdem irgendwie die 5 Minuten vollkriegen. Also das ist wirklich, glaube ich, das ist so die Hölle für jeden Performer. Und was ich am Ende wirklich auch für mich mitgenommen habe, ist, ich komme wieder zurück, ich habe das in meinem Buch, ist das drin, dass ich ja behaupte, egal wo wir hingehen, also zumindest in meiner Welt, in der Performerwelt, wenn ich jetzt in den Tanzkurs gehe, ins Ballett oder in einem Gesangsding oder eine Theatergruppe oder sonst was, man ist immer in der Mitte. Man ist nie der Schlechteste und man ist auch nie die Beste. Man ist immer irgendwo in der Mitte. Und da fand ich es wirklich krass. Also ich hätte auf Anhieb, glaube ich, da hochgehen können und irgendwelchen Schwank aus meinem Leben erzählen können. Und das wäre einigermaßen lustig gewesen. Und dann gibt es einfach Leute, die sich darauf vorbereiten und so grottig sind. Und das verstehe ich dann irgendwie nicht. Und es hat mir aber auch wieder mal gezeigt, dass man oft von sich selbst mehr, also du kannst von dir, glaube ich, mehr überzeugt sein, weil du bist besser, als du denkst. Du bist in vielen Sachen, glaube ich, du und ich sind wir besser, als wir uns vielleicht sagen. Ich meine, klar, es gibt immer die Leute, die sich eben selbst überschätzen. Aber ich denke so, wenn du diesen Podcast hier anhörst, dann sind wir auf einer Welle ungefähr und dann sind wir eher der Typ, der sich unterschätzt. Und den Mut zu haben, sich dahin zu stellen und so krass irgendwie sich zu blamieren, zeigt aber trotzdem, wie mutig die Leute hier in New York sind und es probieren und fertig. Und vielleicht müssen wir einfach auch mal öfter Sachen einfach machen. Einfach ausprobieren, einfach mutig sein. Weil, ich weiß nicht, vielleicht machen wir das nicht oft genug. Also das habe ich für mich da so nochmal mitgenommen. Und weil das Schlimmste, was passieren kann, ich meine, ich erzähle jetzt über die, aber letzten Endes, ich weiß nicht mehr, wie die heißen. Ich sehe die auch nie wieder wahrscheinlich und it's a one-shot-thing und gut ist. Aber das Krasse hier in New York ist, die Leute probieren einfach sich aus. Sie machen einfach, sie tun einfach und fertig. Und das finde ich irgendwie faszinierend. Der Dogwalker von meiner Freundin hat tatsächlich einen Spot bekommen. Also da haben wir uns riesig gefreut. Also er darf jetzt dort regelmäßig auftreten. Ja, also wenn ihr mal hier seid, schaut euch gerne mal einen Comedy Club an. Es ist wirklich irgendwie eine coole Sache. Es gibt ja auch welche, die einfach richtige Performer haben, also wo keine Audition Night ist. Und das lohnt sich wirklich. Oh, jetzt muss ich niesen. Ach, okay, rausgeschnitten. genau, also ich glaube wirklich, es lohnt sich und macht einfach mal Spaß. Und bitte passt auf und seid, also wisst vorher, man zahlt meistens irgendwie das Ticket, um reinzukommen. Und dann ist es ganz oft so, dass man ein Two-Drinks-Minimum hat. Also es bedeutet, du musst mindestens 2 Getränke trinken. Also ich habe Ginger Ale getrunken, 2 Stück. Es ist egal, was du trinkst, aber du musst oft 1 oder 2 Getränke auch verzehren. Genau. Also, wenn ihr hier seid, schaut euch mal einen Comedy Club an. Dann war ich im Spa auf Governess Island. Also, ich wollte schon immer mal probieren, aber dachte mir so, naja, wahrscheinlich ist es eh nicht so toll. Und eine Freundin von mir, die in Upstate New York wohnt, ist runtergekommen für 2 Tage in die Stadt. Wir haben uns verabredet, haben den Tag miteinander verbracht und haben gesagt, so, wir machen einen schönen Spa-Tag und haben uns das gegönnt. Wir sind am Abend gegangen zur Sunset-Session, weil wir halt ein bisschen auch das Licht haben wollten, also das Abendlicht. Und ich muss sagen, Leute, ich war richtig positiv überrascht. Also ich bin ganz begeistert. Also es ist für mich mit das Nächste, was an ein deutsches Wellness-Spa-Hotel rankommt. Es wird von Italienern geführt. Ich glaube, das merkt man eben auch. Es ist europäisch. Es war früher eine Kasernenanlage, also eine Militäranlage. Also was heißt Anlage? Halt ein Gebäude für Büro. Das heißt, es ist auch ein schönes altes Backsteinhaus mit so einem 2 Flügeln, West Wing und East Wing. Und man kann, also man, es ist ein bisschen wie ein Labyrinth. Also wir haben uns öfters verlaufen und wussten nicht mehr, wo wir hin mussten. Und haben mussten öfters nach dem Weg fragen. Also es ist auch ein Abenteuer-Aspekt dabei. Und das Coole ist wirklich, es ist so ein ganzes Event irgendwie, weil du nimmst ja die Fähre unten am South Seaport, fährst dann darüber, das ist ja 5 Minuten oder so, und dann läufst du wirklich nur um die Ecke und gehst in dieses Spa und tust dann sich, also es gibt dann so Schließfächer und du kriegst auch, finde ich auch cool, du kriegst Slipper, du kriegst ein Handtuch, 2 Handtücher und du kriegst einen Bademantel. Also auch wenn ihr hier zu Besuch kommt und das machen wollt, ihr müsst praktisch nichts mitbringen. Das fand ich wirklich auch total gut. Und dann, sind wir dann da so rumgelatscht. Und also was, es ist auch so, es gibt einen hauptgroßen Pool, Außenpool, der ist warm. Da kann man auf die Skyline gucken und dann gibt es nebendran noch einen kleineren Pool. Und wir sind zuerst in diesen kleineren Pool und es war schon total toll. Und was ich wirklich sagen muss, was da super ist, die haben so Sitze im Wasser, wo man so richtig schön drin sitzen kann. Dann ist Blubber unter dir, massiert deinen Rücken und du schaust auf die Skyline und kannst dich unterhalten. Genial. Also wir waren da, glaube ich, 40 Minuten gehockt und haben uns einfach nur unterhalten und auf die Skyline geguckt. Okay, dann haben wir gesagt, gut, wir gehen jetzt mal so ein bisschen rum. Und dann innen drin sind so verschiedene Räume auch, die so verschiedene Themen haben. Es gibt zum Beispiel ein Balloon Room, da sind halt wie so Heißluftballons aufgehängt. Dann gibt es einen Butterfly Room, da ist so also Schmetterlingstapete und so. Also so ein bisschen so, um eine Atmosphäre zu gestalten, zum Chillen halt. Das fand ich irgendwie total süß. Es gibt auch überall einen Water Fountain, also du kannst überall dir Wasser rauslassen, fand ich auch gut. Und dann gibt es halt so einen Salzraum. Es gibt einen Kälteraum, wo so Eis, Crushed Eis drin ist. Es gibt einen Raum für so Fußroller. Es gibt verschiedene Saunen, verschiedene, wie sagt man, Temperaturen. Ich meine, Sauna, Leute, ihr wisst's. Ich habe mich mal wieder aufgeregt, aber gut. Also wir waren in einer Sauna drin, also wisst ihr auch inzwischen, man kann hier ja nicht nackt in die Sauna, man muss immer einen Badeanzug anhaben. Also wir halt in die Sauna, uns auf unser Handtuch gehockt und es kommen halt einfach immer Leute rein, haben kein Handtuch dabei und hocken sich einfach so hin. Wo ich mir denke, ich kapiere das einfach nicht. Checkt ihr es mal. Und spätestens, wenn ich jemand anderen auf einem Handtuch sitzen sehe, müsste doch in meinem Gehirn kommen, ach, ja, richtig. Es ist wahrscheinlich hygienischer, wenn ich mich auf ein Handtuch hocke. Für mich, weil vor mir waren ja andere Leute schon gehockt. Und umgekehrt für die Nächsten. Nein, das interessiert nicht. Die legen sich da einfach auf den Holz drauf. Das ist alles wurscht. Alles wurscht. Also das ist so ein bisschen, naja, gut. Und dann wird sich ja auch unterhalten in voller Lautstärke. Also so ein bisschen Diskretion, sag ich mal, ist ja auch nicht bekannt, aber gut, okay, ich habe es mittlerweile akzeptiert, ich reg mich nicht mehr so schlimm auf wie vorher, aber naja, genau. Und dann gibt es auch Dampfbad und sowas und was ich wirklich auch cool fand, ist, es gibt so einen Bereich mit so verschiedenen Wasserräumen, würde ich jetzt mal sagen. Also es gibt zum Beispiel einen Raum, da kannst du dich reinhocken auf eine Steinbank und dann kommt aus der Wand so ein Wasserstrahl raus und der massiert dir die Nacken und Schultern und Rücken. Also da kannst du super sitzen. Dann gibt es einen Raum. Wir haben dann gesagt, das ist der Sturmraum. Das Sturm. Ein tropischer Sturm. Also wir sind da rein. Also meine Freundin ist vor mir gegangen. Sie geht rein. Und wird einfach nur aus allen Ecken mit Wasser besprüht und kommt verwirrt wieder raus und sagt so, nee, ich glaube, nee, das ist nicht gut. Ich weiß nicht, was das soll, aber da wird man irgendwie wie in einer Waschanlage einfach nur mit Wasser besprüht. Also da sind wir dann nicht rein. Dann ist eigentlich, was auch ganz schön war, muss ich sagen, es gibt einen Raum, das ist eine Kaskade. Also das ist, da kommt von oben ein Wasserstrahl runter in so einem flachen Bogen und das Wasser, das ist so total geschmeidig dadurch und da stellt man sich drunter und ich weiß nicht, das ist total schön. Da kann man so mit den Händen rein ins Wasser langen und so und also es hatte fast was Sinnliches, muss ich sagen. Es hat sich so schön angefühlt. Also das fanden wir beide total toll und die Wassertemperatur ist auch total angenehm. Ja, also da gab es einiges, was so mit Wasser zu tun hatte. Das fand ich cool. Und dann kann man auch was essen. Naja, das war wieder so, naja, es waren halt so es war so wie so ein Mini-Picknick, es war schon okay. Und da haben wir noch was getrunken auch, genau. Ja, und dann haben wir gesagt, gut, wir gehen jetzt noch mal in den großen Pool und schauen noch mal ein bisschen auf die Skyline. Wir laufen dahin und sehen halt, wie so Leute, die dort arbeiten, die Leute aus dem Wasser rausschicken. Und wir so, hör, was ist jetzt los hier? Wieso schicken die jetzt alle raus? Schließen die das jetzt oder was ist da los? Und dann haben wir gedacht, oh nee, da müssen wir jetzt schnell wieder in unseren kleinen Pool, bevor alle darüber kommen. Also sind wir schnell in den kleinen Pool und dann kamen welche rüber. Dann haben wir gesagt, ja, was war da jetzt los? Dann sagt eine, somebody puked into the pool. Da dachte ich mir, das gibt's jetzt nicht. Hat jemand in den Pool gekotzt? Das sind dann so Sachen, wo ich mir denke, nee, das verstehe ich einfach nicht. Also du musst doch merken, wenn es dir übel oder schlecht wird, das muss ich doch vorher merken. Da muss ich doch dann rausgehen oder dann merke ich doch, mir wird schwummrig oder so. Na, da hat jemand im Pool gekotzt. Die mussten dann auch sowas unterschreiben. Ich weiß nicht, die müssen wahrscheinlich dann die Reinigung bezahlen oder was. Naja, also da dachten wir beide nur so, das gibt's jetzt nicht. Naja gut, also sind wir in den kleinen Pool. Der war natürlich dann etwas überfüllt, weil dann alle dahin sind. Aber es war wirklich toll, muss ich sagen. Am Ende gibt's auch dann also so Haartrockner, natürlich auch die Dyson-Haartrockner. Na, dann habe ich dann extra mal ausprobiert. Der ist schon toll. Dann gibt es Bodylotion und Gesichtslotion und so weiter. Ja, das Einzige, was sie, finde ich, noch bräuchten, ist so ein Schleuderding für ein Bikini und eine Plastiktüte, wo man den reintun kann. Also bringt euch eine Plastiktüte mit. Und was ihr auch nicht mitbringen müsst, ist eine Tasche. Also du kriegst dort auch so eine große Tasche, wo alles drin ist. Das brauchst du auch nicht mitbringen. Und ich muss sagen, ich fand den Preis wirklich okay. Wir haben jetzt pro Person, glaube ich, $125 gezahlt für 4 Stunden. Ja. Und wir hätten noch bis 10 bleiben können sogar. Wir hätten noch eine Stunde länger bleiben können, weil am Ende, am Abend kannst du dann bis zum Schluss bleiben. Aber das wollten wir dann nicht. Und dann fährst du halt danach mit der Fähre wieder rüber nach Downtown Manhattan. Also es ist wirklich toll. Ich finde, es eignet sich halt schon eher in den kälteren Monaten, glaube ich. Aber mal so als Abendereignis kann ich es euch wirklich nur empfehlen. Ist wirklich eine richtig coole Sache. Wenn du New York vermisst, wenn du dieses Gefühl vermisst, das diese Stadt dir gibt, wenn du vermisst, wie da sich in dir alles anknipst und du irgendwie motiviert wirst und du fühlst dich mutiger und du fühlst dich irgendwie größer und du könntest wirklich alles schaffen, was du dir vornimmst. Wenn du dich so in New York fühlst und das gerne für dich zu Hause haben möchtest, dann lade ich dich ein zu meinem ersten Modul der New York City Mindset Methode. Erinner dich daran vielleicht, falls du es noch weißt, ich hatte eine Mastermind für 4 Monate und alles, was ich dort geteilt habe, habe ich jetzt angefangen in eine Online-Version zu übertragen. Modul 1 ist online. Es geht um deine Einzigartigkeit, dein Signal, deine Wirkung und deinen Antrieb. Und gerade Antrieb ist so eine Sache, der hat wirklich 2 Aspekte. Und wenn du das für dich rausgefunden hast, kannst du den wirklich so gut für dich meistern. Weil es gibt entweder den Antrieb aus Angst oder den Antrieb aus Freude. Und wenn du die kombinierst und weißt, wie du ihn einsetzt, dann steht deinem Erfolg nichts mehr im Wege. Wenn du Lust hast, schau gerne mal rein, lies mal, um was es geht. Ich setze den Link in die Shownotes und dann freue ich mich, wenn du dabei bist. Dann war ich ja eingeladen im Guggenheim Museum. Vielleicht haben viele von euch das Video gesehen. Also ich muss dazu sagen, es ist echt peinlich. Ich war noch nie im Guggenheim. Ich muss wirklich jetzt mal mich um die Museen hier kümmern. Ich war wirklich noch nicht so wirklich in den Museen. Es ist wirklich eine Schande eigentlich. Aber irgendwie, ich weiß auch nicht, ich hatte immer genug anderes zu tun. Aber das steht alles mal jetzt auf meiner Liste. Und ich war also im Guggenheim, ich war eingeladen. Das deutsche Konsulat hat meinen Kontakt weitergegeben, weil es war eine deutsche Ausstellung. Und dann wollten sie auch deutsche Creator haben. Und es war wirklich super interessant. Also erstens mal, das Guggenheim ist echt richtig cool. Allein schon das Gebäude und innen, wie das aussieht, richtig toll. Und es war also die Ausstellung von der Malerin Gabriele Münter. Und also ich habe das ja überhaupt nicht erwartet. Ich dachte halt so, naja, da gehe ich jetzt hin. Und dann bin ja eben mit der Maureen hingegangen. Wir waren beide eingeladen, haben wir gesagt, super, können wir einen Abend zusammen verbringen. Und dachte mir halt so, ja, guckst du halt ein paar Bilder an. Aber ich wusste nicht, dass ich so viel Inspiration bekommen würde. Weil, also Leute, diese Frau, was die damals gemacht hat, ist wirklich, da denke ich mir so, und das alles zu der damaligen Zeit. Und Ich dachte mir nur so, mein Gott, und ich kacke hier manchmal rum wegen irgendeinem Schmarrn und guck mal, was sie gemacht hat. Also damals waren ja viele Dinge viel, viel schwieriger. Also erstmal überhaupt als Frau Malerin zu sein oder Künstlerin zu sein, war ja schon mal die erste große Hürde in der damaligen Zeit. Und es ist also, sie wurde also in der Kunstschule halt nicht aufgenommen und hat dann also ihren Weg praktisch sich selbst so für sich gebahnt. Sie wurde 1877 geboren und ist mit ihrer Schwester dann 1898 ist sie in die USA gereist. Und zwar mit einem Dampfschiff in Rotterdam ist sie los und ist dann nach New York geschifft. Also das alleine denke ich mir auch schon zu der damaligen Zeit. Du wusstest ja überhaupt nicht, was dich erwartet. Du steigst dann einfach auf so einen riesen Dampfer und gehst einfach mal auf einen komplett neuen Kontinent mit einer anderen Sprache und so weiter. Also das sind schon so Mutmomente, wo ich mir denke, Hut ab, ne? Und also sie ist dann dort auch rumgereist, vor allem so in dieser Ecke Missouri, Arkansas, Texas und so. Und hat dort zum Beispiel, das fand ich eben super spannend, sich eine Kodak-Kamera gekauft. Und es waren ja früher solche, diese großen schwarzen Boxen, ne? Wo du von oben reinguckst. Und sie hat dann gesagt, was könnte ich denn anders machen? Also was sie zum Beispiel anders gemacht hat, ist, wenn sie fotografiert hat, hat sie sich teilweise so hingestellt, dass ihr Schatten auf dem Bild mit zu sehen war. Es heißt, sie hat sich selbst in das Bild mit eingebracht. Das fand ich halt total schlau. Also das war halt für damals, damals gab es ja nicht Social Media, TikTok, Instagram und das Internet, wo du gucken kannst, so, oh, wie könnte ich denn coole Fotos machen? Sondern das war ja alles aus dir herausgeschöpft, ne? Also es war ja wirklich pure kreative Kraft. Und das hat man auch in den Fotos, die ausgestellt waren, gesehen, wo man so ihren Schatten sieht. Und dann hat sie zum Beispiel sich überlegt, was könnte ich da mit dieser Box noch machen? Anstatt sie also vor sich vor ihrem Bauch zu halten, hat sie sie auf Möbel gestellt oder auf den Boden gestellt oder ins Gras gestellt. Und das hat natürlich so Fotos ganz anders aussehen lassen. Und das fand ich auch voll cool. Also wisst ihr, das ist ja für uns jetzt eigentlich total banal. Das ist so, ja, man hat ja halt die Kamera da irgendwo hingestellt. Aber ihr müsst mal überlegen, damals 1898, ne? So in der Zeit, da war das nicht normal. Da war das wirklich Kreativität. Was kann ich aus diesem Ding anderes machen? Und auch ihre Gemälde sind, also ich sage jetzt mal ganz salopp, ne? Ohne jemanden auf den Schlips zu treten. Wenn man sich das anschaut, denkt man ja manchmal oft so, naja, das ist halt so wie Kindermalerei, gell? Aber es ist ja eine Zeit gewesen, wo dieser Expressionismus halt total geboren war. Also dieses Ganze mit Kandinsky, also sie hat damals dann Kandinsky getroffen, auch wieder zurück in Deutschland und war mit dem auch so ein bisschen liiert und hat mit ihm gemalt und er hat ihr auch viel beigebracht. Und also sie hat wirklich sich da so in der High Society dann so hoch, ne? gearbeitet mit ihren Kontakten. Also sie war eine richtig gute Netzwerkerin, glaube ich. Das war damals auch schon wichtig. Sie hat nämlich zum Beispiel auch Hermann Hesse porträtiert und dann eben Kandinsky und war Mitbegründerin des Blauen Reiters. Ich nehme an, du hast das schon mal gehört, aber falls nicht, mach gar nichts. Das war eine Gruppe damals, die sich von Künstlern, die sich zusammengetan hat. Und die also damals zusammen gemalt haben, sich ausgetauscht haben und so, ja, wie so eine, wie sagt man denn, ja, wie so eine Arbeitsgruppe halt zusammen sich getan. Und das war, glaube ich, wann war das? Nicht, dass ich jetzt was Falsches sage. 1911 bis 1914 bestand die Gruppe. Und das war also Expressionismus und abstrakte Kunst. Und es prägte die heute moderne Kunstwelt. Deswegen war das so ein Riesending damals, ne? Also das fand ich irgendwie auch voll toll, dass sie da irgendwie in so einer Gruppe war, die so das Ganze echt irgendwie geshaped hat, diese ganze moderne Kunst. Und dann, was ich auch richtig krass fand, ist, es kam halt 1930 in der Zeit, wo dann auch das alles nicht so dolle war, hat sie dann in Murnau gelebt, in einem Haus, und hat in diesem Haus ihre Kunst und ganz viele Bilder von der Gruppe vom Blauen Reiter versteckt. Und zwar so gut versteckt in ihrem Haus, dass als Durchsuchungen waren, sie nicht gefunden wurden. Und ich meine, das ist ja auch wieder saumutig, ne? Weil wenn das rauskommt, ist es halt nicht so gut. Aber sie hat das alles weggepackt und ihr ging es dann auch finanziell teilweise später nicht so gut und hat aber nicht die Bilder rausgeholt und sie verkauft, um Geld zu machen. Nee. Zu ihrem 80. Geburtstag hat sie sie in München dem Lehnbachhaus übergeben. Geschenkt. Ne? Geschenkt. Wo ich mir auch denke, so, das ist so nochmal so das Sahnehäubchen an Größe. Also wirklich so, das finde ich so, das ein Leben für die Kunst. Mutig, ohne Ende. Also auch so ein Mut in so eine Blindheit rein, ne? Ich meine, schau mal, allein nur, wenn wir einen Urlaub buchen, ne? Also du buchst jetzt einen Urlaub online irgendwo oder selbst im Reisebüro, dann kriegst du einen Katalog und so, oder im Internet guckst du nach und dann kann ich sagen, so Robinson Club Griechenland, und dann sehe ich die Bilder, ich sehe, wie das aussieht, ich sehe die Feedbacks von den anderen Gästen, die da waren. Also es gehört da jetzt nicht so viel Mut dazu, zum Beispiel eine Reise zu buchen, weil ich weiß ja eigentlich ziemlich genau, was mich da erwartet. Damals, die hat nicht im Internet nachgelesen, wie ist es in Amerika. Wie ist es mit einem Dampfschiff dahin zu segeln, so über den großen Atlantik, so. Also, das muss man sich mal so ein bisschen überlegen, was das damals bedeutet hat. Also, wie du ins Nichts einfach mal gegangen bist. Also, und das hat mich irgendwie total fasziniert. Und wenn ich jetzt so drüber rede, denke ich, da kriege ich ein richtiges Kribbeln. Also, das finde ich einfach, alles, was so mit Mut zu tun hat, fasziniert mich ja eh. Weil Mut ist so eine Sache, die ist so schwierig und ist, glaube ich, das Elixier des Lebens. Daraus ist das Leben so ein bisschen gemacht. Das ist das, was uns eigentlich anfeuert, was unser Herz zum Beben bringt. Das ist Excitement. Also in diesem Sinne, lasst uns mutiger sein. Und wenn sie das geschafft hat, damals, dann können wir viel kleinere Schritte voll easy gehen, finde ich. Wenn dir der Podcast gefällt, dann gefällt dir garantiert mein neues Buch. Das heißt, Dirndl in New York ist auf Amazon erhältlich, pure Inspiration und New York City Mindset. Und es sind auch Geschichten drin, die ich noch nie im Podcast erzählt habe. Ich habe das Buch für euch geschrieben, vor allem für die, die den Podcast hören. Und wollte einfach nochmal tiefer eintauchen und auch wirklich Sachen erzählen, die so ein bisschen, ja, so ein bisschen sensibler sind. Also wo auch wirklich viel so Geschichten, so, die mich wirklich beschäftigt haben, die mich gefühlsmäßig wirklich auch so ein bisschen geschüttelt haben und was ich daraus gelernt habe. Ich tue den Link auch in den Shownotes und ansonsten findest du es einfach auf Amazon. So, und zum Abschluss, wir haben Häuser angeguckt. Das war so eine Spontanaktion. Wir haben an so einem Feiertag vor kurzem gesagt, ach, wir könnten irgendwie ein bisschen Ausflug heute machen, weil wir haben ja jetzt ein Auto, ne? Und was machen wir denn? Und wir könnten mal nach Connecticut fahren, da hoch und uns ein paar Örtchen angucken. Und dann habe ich gesagt, das wäre natürlich geil, wenn wir Häuser angucken könnten. Dann könnten wir da so einen Aufwasch machen und einfach mal gucken, wie das so ist. Einfach mal so reinfühlen. Na, da Mike gesagt, du, ich tue da einfach online mal so bei so einem Haus so mal schreiben, wie es aussieht, wann man das angucken kann. Und das war so typisch New York, weil was passiert natürlich? Der Mike schreibt da, hey, is there a way that we can look at this house? Unfortunately, it is very spontaneous. Also, ne, wir sind spontan vor Ort heute, falls es irgendeine Möglichkeit gibt. Und zack, kriegt er einen Anruf. Es hat keine 5 Minuten gedauert. Also, das ist wieder so typisch New York. Jede Chance wird sofort am Schopfe gepackt. Und uns hat also eine Maklerin gleich angerufen und gleich gesagt, jawohl, wann kommt ihr, wann seid ihr da? Ich kann euch 3 Häuser zeigen. Und wir so, okay. Also, sind wir da hingeguckt. Also es ist so Fahrzeit, würde ich sagen, 1:15 mit dem Auto. Und ja, also wir haben uns drei Häuser angeguckt in so drei verschiedenen Ortschaften. Ja, ja klar, so ein Haus ist natürlich schön, ne? Hast du Platz und so. Und dachte ich mir, da könnte ich ein Büro haben. Und du könntest ein Workout-Room haben im Keller unten so. Hast mal eine schöne große Küche. Du hast ein richtig geiles großes Wohnzimmer, mehrere Schlafräume. Also Wahnsinn. Die Amis haben ja auch meistens mehrere Bäder. Ich meine, das brauche ich eigentlich nicht, aber okay. Und das Krasse ist aber wirklich, die Häuser sind so unterschiedlich. Also das erste war innen so schön modern. Tolle Bäder, geile Badewanne, alles neu, alles modern. Die Küche voll schön. Geile Büroräume mit Dachfenstern, ne? Also so Skylights. Aber halt der Garten ging gar nicht. Der Garten war zur Hälfte halt Sumpfland. Ja, was willst du jetzt da machen? Vor allem mit einem Kind. Die geht dann in Sumpf rein, oder wie? Also ich glaube, deswegen war auch das Haus so schön renoviert, weil sie genau wussten, dass der Garten ist halt schlecht. Naja. Das zweite Haus war halt alt, da hätte man wahnsinnig viel renovieren müssen. Es hatte einen tollen, ausgebauten Dachboden, den fand ich sehr schön. Da dachte ich mir, oh, das kann man schon als Spielzimmer für die Kleine und dann auch noch für mich nebenan ein schönes Büro. Aber da war halt zum Beispiel ein Bad, ich habe gedacht, ich sehe nicht richtig. Da hing ein, wie heißt das, Adibert an der Wand. Also so ein Schrank, den hatte meine Uroma. So ein Schrank, der hing da an der Wand. Da dachte ich mir, das ist jetzt nicht euer Ernst. Also man hätte wirklich wahnsinnig viel renovieren müssen. Und der Garten war auch so ein bisschen, ja. Und das dritte Haus war in einer super schönen Gegend, die der Mike gerade voll toll findet und am liebsten würde er dahin ziehen. Da sind die Häuser aber sehr teuer auch, weil es nicht so viele gibt. Und das Haus war richtig schön. Super geiler Pool, voll süß innen drin. Aber es war so ein bisschen, also fast europäisch angehaucht, würde ich sagen, weil es waren sehr viele kleinere Zimmer, aber hatte total Charme. Aber also das war auch eh schon, also auf dem Markt seit ein paar Tagen und die hatten auch mehrere Angebote. Und momentan ist die Lage auch wirklich so, sagen wir mal, aus Spaß des Haus ist auf dem Markt für 1 Million, dann überbieten die sich so sehr, dass es am Ende für 1,3, 1,4 geht. Also du musst schon mal wissen, ich muss eigentlich mehr bereit sein zu geben, als es am Ende kostet. Und auch die Preise sind natürlich in einem Level, das ist ein bisschen, ja, genau. Ne? Also ein bisschen teuer. Aber gut, aber es war gut, es mal zu sehen, sich mal anzuschauen. Natürlich, ich hätte gerne mehr Platz, vor allem für meine Arbeit und auch für die Kleine. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob ich bereit bin, so New York City schon den Rücken zuzukehren. Ich habe so ein bisschen Schiss, dass ich dann in der Pampa hocke. Klar, man macht sich dann auch schon, und hier hocke ich ja auch viel drinnen, dadurch, dass ich jetzt ein Kind habe. Und ich bin nicht mehr so viel aktiv unterwegs natürlich wie vorher. Aber ich denke mir, wenn sie halt wieder im Kindergarten oder so ist, dann kann ich ja wieder aktiver sein. Und da bin ich aber da draußen. Und da muss man sich immer bedenken, man fährt dann in die Stadt rein. Der Mike muss ja eh ins Office auch. Und ich fahre dann auch in die Stadt rein und sie ist aber dann da draußen. Im Kindergarten zum Beispiel. Und wenn dann da was ist, dann brauche ich trotzdem auch mit dem Zug 1 Stunde dahin. Also das sind alles so Gedanken, die man dann da so hat. Ja, also genau. Es war aber mal gut, das zu machen. Und es ist, man kann natürlich außerhalb von New York, muss ich sagen, schon sehr schön leben und auch eine super gute Lebensqualität haben. Und das ist halt auch so eine Sache, die wir uns langsam fragen. Was ist jetzt Lebensqualität? Ne? Muss ich diesen Hustle und den Stress und dieses Mithalten von New York City ewig mitmachen? Und es ist halt krass, ja. Für das Geld, wo du da draußen ein Haus kaufen kannst, kannst du halt in Brooklyn gerade mal 2 Schlafzimmer bekommen für irgendwie 90 Quadratmeter, ne? Also, wenn überhaupt. Also, das, was man kriegt für sein Geld, das ist halt irgendwann schon eine große Frage, was man da will. Und ich glaube, so ein Kind verändert da wirklich so ein bisschen das Denken. Naja, also ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ihr werdet es dann irgendwann erfahren. Gucken wir mal, wo unsere Reise hingeht. Jetzt sind meine 2 wieder zurückgekommen, der Mike und die Kleine. Und ja, Jetzt wünsche ich euch viel Spaß, genießt es, wir hören uns wieder in 2 Wochen und ciao, ciao aus Brooklyn.